Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Es tut sich einiges international mit Donald Trump und wir diskutieren, was er für die EU bedeutet, auch die geopolitischen Herde in Russland und in Israel. Und ich freue mich, dass wir Dr. Markus Krall auch heute einmal wieder zu Gast haben. Alter, bekannter, gern gesehener Gast bei uns, bekannt für Klartext, alles was Politik und eben auch internationale Aspekte betrifft. Falls du Dr. Markus Krall noch nicht kennen solltest, mehrfacher Bestsellerautor, ehemaliger CEO von Degussa Gold, heute CEO von Gold Revolution und auch langjähriger Unternehmensberater im Bankensektor. Ja, lieber Dr. Krall, schön, dass Sie heute auch wieder mit dabei sind.
Hallo Wittmann, danke für die Einladung und wie immer herzliche Grüße an alle Zuschauer.
Ja, legen wir direkt los und zwar mit Donald Trump. Da gibt es ja auch sicherlich einiges, was wir diskutieren können. Er hat bereits richtig losgelegt. Ja. Und auch mit vielen und diversen Executive Orders. Also wie schätzen Sie Donald Trump selber und persönlich ein? In der libertären Szene wird er ja gerne als Heilsbringer gefeiert. Aber auch nicht alle sind mit ihm glücklich. Und dass er die USA vielleicht auch nur einseitig voranbringt und auch vielleicht insgeheim eine andere Agenda haben könnte. Also wie ist Ihre Meinung über diesen Mann?
Also er ist sicher kein Libertärer reinsten Wassers. Sonst würde er nicht so schnell und freihändig mit Zöllen hantieren. Und er hat im Grunde genommen schon auch Aspekte von Cäsarismus, wenn man so will. Also das Phänomen des Cäsarismus ist ja fallenden Reichen gemein. Ja, das war in Rom so und diese Tendenz hat jetzt auch Amerika. Aber er hat gelernt. Er hat aus seiner ersten Amtszeit, wo er nicht so viel bewegen konnte, wie er sich das erhofft hatte, gelernt. Er weiß jetzt, wo der Gegner sitzt, wie die Mechanismen sind. Er weiß, was gemacht wurde, um ihn zu stoppen und von wem. Und er hat verstanden, dass er auf der wirtschaftlichen Seite jedenfalls ein libertäres Wirtschaftskonzept braucht, wenn er Amerika wieder auf die Füße stellen will. Und er sieht ja auch mit dem Datenpunkt Argentinien, es funktioniert. Ja, ich hatte ja in Zürich das große Vergnügen, Präsident Milei schon zum zweiten Mal live zuhören zu dürfen. Diesmal konnte ich ihn auch kurz treffen. Und er berichtete in seiner Rede beim Liberalen Institut in Zürich über die Erfolge in Argentinien. Die sind schon spektakulär. Er ist jetzt ein Jahr an der Regierung. Er hat die Inflation von 18.000% auf 10% gesenkt, den Staatshaushalt ausgeglichen, die Armutsquote von 52 auf 38% gesenkt, die durchschnittliche Rente durch das Besiegen der Inflation erhöht von $300 auf $1200 und das Wirtschaftswachstum im letzten Quartal 2024 waren sagenhafte 17% annualisiert. Ja, das heißt also, wir reden hier von einer wirklichen ökonomischen Revolution. Das schaut sich Trump ganz genau an. Deswegen hat er Doge ins Leben gerufen, Elon Musk und Vivek Ramaswamy mit der Führung beauftragt. Und wer berät Doge? Kein geringerer als Präsident Milei selbst, der also als einziges ausländisches Staatsoberhaupt bei Trump in Florida, in Mar-a-Lago zugegen war und die Siegesfeier mit Trump miterleben durfte. Als einziges ausländisches Staatsoberhaupt. Kein Macron, kein Scholz, kein Starmer, niemand. Niemand sonst war da außer ihm. Ja. Und es ist auch ganz klar, warum das so ist. Hier gibt es eine ideologische Allianz, die da geschmiedet worden ist. Und diese ideologische Allianz, die sieht Trump ganz pragmatisch. Der sagt, das libertäre wirtschaftliche Konzept wird Amerika wieder stark machen. Wir werden wieder Wachstumsraten von 10% haben. Und das für lange, lange Zeit, weil die KI-Revolution und die digitale Revolution, die stehen erst ganz am Anfang. Also die Produktivitätsgewinne sind gewaltig. Wenn das in einer marktwirtschaftlichen Struktur umgesetzt wird, dann werden unsere Einkommen und unser Bruttosozialprodukt schier explodieren. Und die Macht Amerikas wird dann ganz von alleine zurückkehren. Das ist im Grunde genommen das, was China gemacht hat. China hat den Kommunismus über Bord geworfen und ist durch Wachstum mächtig geworden. Und zwar durch Marktwirtschaft. Ja, die einzige Methode ist, wie man Wachstum erzeugen kann. Und jetzt sehen wir, dass er natürlich auch so ein paar imperiale Anwandlungen hat. Also er will jetzt Grönland und Kanada schlucken und Panama. und den Gazastreifen. Und so wie ich ihn persönlich einschätze, wird ihm das auch gelingen. Also er hat ja Trudeau nur als Gouverneur Trudeau angeredet, ja. Also ich nenne ihn ja eigentlich nur Justin Castro, ja, aus anderen Gründen. Nicht nur, weil er die Politik so schön sozialistisch gestaltet hat in dem einstmals so wunderbaren Kanada. Grönland, da wird es ja wahrscheinlich eine Volksabstimmung geben. Die sind ja sowieso noch nie wirklich happy bei den Dänen gewesen. Dazu muss man wissen, in Grönland hat die dänische Regierung bis in die 70er Jahre die Menschen zum Teil zwangssterilisieren lassen. Also ein genozidaler, grober Menschenrechtsverstoß. Bis in die 70er Jahre ist das passiert. Die Grönländer haben keine guten Empfindungen, wenn sie an Dänemark denken. Also die sind sicher mehr happy, wenn sie ein weiterer Bundesstaat der USA werden, mit vollen Rechten, als wenn sie da bei Dänemark bleiben, wo sie eigentlich, ja, wie gesagt, so das fünfte Rad am Wagen sind. Und dass sie sich so manchmal etwas aufsässig verhalten, das haben sie schon vor 20 Jahren gezeigt, als Grönland, obwohl es Teil von Dänemark ist, aus der EU ausgetreten ist. Also der erste Exit war eigentlich nicht Großbritannien, sondern Grönland. Da hat die EU die Hälfte ihrer Landmasse verloren mit einem Schritt. Kein Mensch hat darüber berichtet, obwohl es eigentlich damals schon eine kleine Sensation war. Ja, und dieser geopolitische Cäsarismus, den Trump da an den Tag legt, den sehe ich ein bisschen skeptisch, weil ist ja allgemein bekannt, dass ich zum Beispiel, wie stelle ich mir Europa vor? Was ist mein Lieblingsbild von Europa? Europa der 1000 Liechtensteins. Lauter Kleinstaaten, die alle im Wettbewerb miteinander stehen und alle darauf angewiesen sind, den Bürger glücklich zu halten, damit der nicht gerade 5 Kilometer weiterzieht, wo er es besser hat. Ja, und dann dort seine Steuern zahlt oder eben auch vielleicht nicht zahlt, weil man sie vielleicht da abgeschafft hat. Also diese Kleinstaaterei ist ja mehr meins, dieser totale Wettbewerb von kleinen Staaten untereinander, während dieses großgebilde Nordamerika, kontinentales Land, das widerspricht eher eigentlich auch dem libertären Grundgedanken. Da stößt sozusagen Trumps eigener Libertarismus, den er wirtschaftlich pflegt, an Grenzen. Und insofern schauen wir mal, was jetzt daraus wird. Was allerdings sicher passieren wird, ist, er wird den amerikanischen Staatshaushalt um 2 bis 3 Billionen Dollar schrumpfen. Doge hat ja schon bekannt gegeben, dass sie über 2 Billionen an Einsparungen schon identifiziert haben. USAID wurde jetzt mit Krawall zerlegt und was da allein an Korruption zutage kam, war ja schon gigantisch. Es war ja unfassbar. Also wenn man da liest, wofür die das Geld ausgegeben haben, das ist ja schon sensationell. Und diese 2 bis 3 Billionen Einsparungen im Staatshaushalt, das sind 8 bis 12% des amerikanischen Bruttosozialprodukts. Und eine solche Einsparung im Haushalt geht nicht ohne eine Anpassungskrise in der heimischen Wirtschaft. Das heißt, alle Unternehmen, die bisher den Staat bedient haben, statt zu produzieren, was der Bürger und Konsument will, viele von denen werden pleite machen, wenn sie sich nicht schnell genug umstellen können. Und das wird zunächst mal zu einem Schrumpfungsprozess führen der amerikanischen Wirtschaft von 5 bis 10%. Das wird zu einem Kollaps der Exportnachfrage in Deutschland führen, weil natürlich Amerika wird nicht mehr importieren unter diesen Umständen. Und damit wird die Schrumpfung auf Deutschland übertragen, aber ohne, dass hier ein entsprechendes Sparprogramm gefahren wird. Und das gilt auch für den Rest Europas. Und das bedeutet, dass wir in eine sehr gewaltige Krise reinrutschen werden in Europa, in eine sehr gewaltige Wirtschaftskrise. Zangenartig wird das Ganze dann von China aus noch verstärkt, weil auch China betroffen sein wird von diesem Nachfrageeinbruch. Damit wird aber auch die Importnachfrage Chinas nach gerade den Produkten geschwächt, die in Deutschland hergestellt werden. Und damit haben wir also sozusagen den Double Whammy, das kommt von rechts und von links nach Europa, aus Westen und aus Osten. Und wenn dann Europa sich nicht sehr, sehr schnell besinnt, wie es seine Standortvorteile wieder realisiert, dann sehe ich für die nächsten 2 Jahre richtig schwarz. Und ich bin auch sicher, dass man in der Diskussion, die dann aufkommt, ganz schnell alle Schwüre vergessen wird, dass man mit Russland nie mehr Handel treiben will. Das ist dann das Nächste, was passiert ist. Man wird die Energieimporte aus Russland wieder aufnehmen müssen, wenn man hier nicht den totalen Zusammenbruch riskieren will. Denn nur mit billiger Energie kann die Konjunktur hier wieder angekurbelt werden. So schnell jedenfalls.
Europa hat hier ja auch den wichtigsten politischen Verbündeten verloren, ja, so auf gewisse Art und Weise ja eigentlich den Kopf. Ja, und wie sehen Sie von dem her die EU und Europa im aktuellen Umfeld, also politisch gesehen, wirtschaftlich haben wir schon etwas drüber gesprochen, aber politisch, Wird sich da einiges ändern? Rechnen Sie damit? Also das war jetzt ein großer Wendepunkt, den wir sehen, auch durch Argentinien, zeitversetzt vor über einem Jahr, jetzt die USA. Wird sich in Europa auch einiges verändern?
Also ich glaube ja, Europa ist ja schon gespalten. Wir haben ja die Situation, dass die Zahl der Länder mit rechten Regierungen in Europa stetig zunimmt. Schweden hat jetzt eine rechte Regierung, Österreich wird bald eine haben, da wird es wahrscheinlich neu gewählt, aber das wird, wie das ausgeht, ist klar. Ja. In Rumänien hat man versucht, das Volk davon abzuhalten, eine rechte Regierung zu installieren. Jetzt musste der Präsident doch zurücktreten. Ich nehme mal an, dass er Angst hat, sonst wie Ceausescu zu enden, weil er hat ja im Grunde genommen einen richterlichen Putsch durchführen lassen. Ja, es ist nichts anderes als ein Putsch der Verfassungsrichter gegen die Verfassung, die da durchgeführt worden ist, unter einem komplett fadenscheinigen und mit einer komplett fadenscheinigen Begründung, Wahlen zu annullieren, weil sie nicht so ausgegangen sind, wie man sich das gewünscht hat. Das ist eigentlich in einem demokratischen europäischen Land ein bisher einmaliger Vorgang, den sich aber die EU-Kommission und vor allen Dingen ihr Ex-Kommissionsmitglied Breton sofort als Modell zu eigen gemacht hat. Ja, nach der Devise, ja, so wie in Rumänien können wir es auch in Deutschland machen, wenn ihr Deutschen das Falsche wählt. Also das ist eine Ungeheuerlichkeit. Solche Leute gehören eigentlich vor Gericht wegen direkten Anschlags auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und diese Tendenz wird sich noch verstärken. Italien hat eine rechte Regierung. In Frankreich, Macron wackelt. Er hat keine Mehrheiten im Parlament. Seine Finanzkrise kriegt er nicht gelöst. Die wird im Moment wahrscheinlich durch massive Anleihenkäufe der EZB übertüncht. In Großbritannien haben wir einen Hobby-Stalinisten an der Macht, Keir Starmer, der, wenn er nicht aufpasst, nicht von Wahlen hinweggefegt wird, sondern von einem Volksaufstand, wenn er so weitermacht. Und insofern bricht eigentlich im Moment, brechen die Säulen der linken Vorherrschaft in der EU auf Länderebene weg. In der EU-Kommission werden sie dann auch nicht mehr ewig halten. Wobei die EU fällt erst, wenn Deutschland entweder pleite ist oder rausgeht oder beides. Wie Maggie Thatcher schon gesagt hat, die EU ist am Ende, wenn ihr das Geld der Deutschen ausgeht. In Abwandlung des Satzes, der Sozialismus ist am Ende, wenn ihm das Geld anderer Leute ausgeht. Ja, weil die EU ist natürlich ein rein sozialistisches Konstrukt, hat nichts mehr mit freier Marktwirtschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu tun, sondern ist ein reines Sowjetsystem. So ist es auch konstruiert. Und ich denke mal, wenn man mal die versteinerten Gesichter von Frau von der Leyen und anderen sich anschaut, wenn sie sich die Tiraden aus Amerika im Moment anhören müssen, live und in Farbe, mit anwesenden Vizepräsidenten und Verteidigungsministern hier in Deutschland, ja, dann weiß ich, dass die wissen, dass ihr Stündlein geschlagen hat, und zwar ihr politisch letztes.
Kommen wir mal auf die aktuellen Konfliktherde zu sprechen, die aktuellen Kriege, die wir zum Beispiel in der Ukraine und in Russland sehen, als jetzt offiziell. Wir sehen Verhandlungen zwischen den USA und Russland. Womit rechnen Sie, dass das Ganze schnell gelöst sein könnte und sich dann endlich mal in Luft auflöst? Oder wo stehen wir hier aktuell?
Ich gehe davon aus, dass es in Kürze zu einem Verhandlungserfolg führen wird. Die Ukraine hat nicht die geringste Chance, die Front auch nur einen Tag länger zu halten, wenn Amerika die Unterstützung einstellt. Und ich nehme mal an, dass Amerika die Erlaubnis, Raketen nach Russland reinzuschießen, schon am ersten Tag von Trumps Amtszeit widerrufen hat. Er war ja auch, hat es ja auch massiv kritisiert, was Biden da gemacht hatte. Ich glaube, dass infolgedessen auch die anderen europäischen Länder es entweder schon zurückgezogen haben, und ich bin auch sicher, dass auch Herr Merz sich nicht trauen wird, im Alleingang Taurus-Raketen zu liefern, die dann Moskau erreichen können. Denn da bin ich mir sicher, da wird Trump nicht einschreiten, wenn Russland dann darauf reagiert. Ja, also da Trump wird nicht New York riskieren, weil Herr Merz von seiner kriegstreiberischen Ader erfasst worden ist. Ja, also das wird nicht passieren. So, das heißt also, es wird eine Verständigung geben. Wie wird die aussehen? Ich gehe davon aus, dass all die Gebiete, die Russland schon erobert hat, sowieso an Russland fallen. Ich gehe auch davon aus, dass in allen Oblasten Volksabstimmungen durchgeführt werden, wo die Leute hinwollen. Ja, ob die Leute zur Ukraine gehören wollen in so einem Oblast oder ob sie zu Russland wollen. Und da der Krieg ja im Grunde genommen nicht deswegen angefangen hat, weil Russland sich territorial erweitern wollte, Das war nicht die ursprüngliche Absicht, sondern der Krieg hat deswegen angefangen, weil die Ukraine ihre russische, man kann noch nicht mal sagen Minderheit, sondern die russische Bevölkerungshälfte massiv unterdrückt hat seit 2014 mit Maßnahmen, die ganz klar auch im Widerspruch zu internationalem Recht stehen, zu Bürger- und Menschenrechten und zur allgemeinen Menschenrechtserklärung. Ja, man hat sie kulturell unterdrückt, man hat ihre Kirche verboten, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also man hat die orthodoxe Kirche in der Ukraine verboten. Also wo hat man denn sowas schon mal gehört? Ja, man hat 2014 im Zuge dieses illegalen Putsches gegen eine gewählte Regierung, der damals, wie wir heute wissen, mit CIA und Soros-Geld finanziert worden ist, systematisch Russen im Land umgebracht. Ich erinnere nur an den Vorfall, der früher mal auch in der Tagesschau korrekt berichtet worden war, nämlich das Niederbrennen des Gewerkschaftshauses in Odessa mit Dutzenden von russischsprachigen ukrainischen Bürgern darin, die man also auf diese Weise ermordet hat. Die Verantwortlichen wurden nie zur Verantwortung gezogen. Im Gegenteil, einer der Verantwortlichen spielt heute als direkte Kontaktperson zur EU-Kommission eine wichtige Rolle, hat also Zugang zu den höchsten Kreisen in Westeuropa, obwohl er an einem Massenmord beteiligt war. Diese Sache wird also dazu führen, dass Russland auf Volksabstimmungen bestehen wird. Und ich bin sicher, dass überall dort, wo russische Mehrheiten sind, die Leute auch nach Russland wollen. Die werden sich das kein zweites Mal antun wollen. Und das bedeutet, dass alles, was östlich des Dniepers liegt, wahrscheinlich an Russland fällt, dass die gesamte Schwarzmeerküste bis Odessa an Russland fällt und dass eine Restukraine nur übrig bleiben wird, die nicht lebensfähig ist. Und die wird wahrscheinlich dann von der EU, Polen, Ungarn und der Slowakei absorbiert werden. Das ist der wahrscheinliche Ausgang dieses Krieges. Und das hätte man anders haben können. Also man hätte vor 2,5 Jahren, wenn man nicht dem Größenwahn erlegen wäre, Russland in die Knie zwingen zu wollen, auf Biegen und Brechen, was immer schon eine Illusion war und wo man immer schon eigentlich geistig umnachtet dafür sein musste, um sowas anzustreben. Mhm. Man hätte vor 2,5 Jahren mit Sicherheit einen vernünftigen Verhandlungsfrieden hinbekommen, mit einer Ukraine in vernünftigen Grenzen, mit Erhalt ihrer Ostgebiete, mit entsprechenden Zusagen der Neutralität, der Demilitarisierung und der Rechte für die russischsprachige Bevölkerung dort. Das hätte man sicher hinbekommen. Aber nach 2,5 Jahren Krieg kriegt man es eben nicht mehr hin.
Ja. Ich würde gerne noch abschließend auf das Thema Israel eingehen. Auch da schwierig, wie die Zeichen stehen, beziehungsweise ob wir da noch einen Sturm erleben. Auch das Thema natürlich mit dem Iran. Wie sehen Sie dort die Situation? Und kann es da in unmittelbarer Zeit einen Frieden geben oder rechnen Sie damit, dass es auch im Nahen Osten richtig noch losgehen kann?
Also ich glaube, dass wir in Gaza eine sehr spezielle Situation haben. Ich weiß, dass ich mir zum Teil da ziemlich heftige Schelten eingefangen habe, weil ich habe hier auch im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 7. Oktober vorletzten Jahres eine sehr klare pro-israelische Haltung eingenommen. An der habe ich auch in der Zwischenzeit wenig oder gar nichts verändert. Und zwar deswegen, weil dieser Terroranschlag, den die Hamas da verübt hat, und wo sie sich ihre eigenen Gräueltaten ja mit selbstproduzierten Videos gerühmt hat, dass dieser Terroranschlag nicht zu rechtfertigen ist mit dem Zustand des Krieges, ja, sondern da hat die reine Barbarei regiert. So, jetzt ist es natürlich so, dass zu Recht man Israel sagt, die Antwort muss verhältnismäßig sein und sie muss auch in einer Weise stattfinden, dass Zivilisten möglichst geschont werden. Aber das Problem mit der Hamas ist, dass die Hamas eine Kriegstaktik draus gemacht hat, quasi sich hinter Zivilisten zu verstecken, in Schulen einzunisten und dergleichen Dinge mehr und von dort aus dann ihre Anschläge zu verüben, so dass man quasi Israelis zwingt, die eigenen selbstgesetzten Grenzen zu überschreiten, wenn sie nicht noch zusätzlich unnötige Opfer auf der eigenen Seite hinnehmen wollen. So, das ist also eine sehr verfahrene Situation. Ich glaube, dass die richtige Reaktion an der Stelle auch diejenige ist, die Trump gezeigt hat. Nämlich, indem er gesagt hat, Freunde, ihr kriegt jetzt ein Ultimatum und wenn ihr bis dahin nicht das tut, was vernünftig ist, nämlich die Geiseln freizulassen, und sofern sie noch, sofern sie nicht mehr leben, die Leichen zu übergeben. Wenn ihr das also nicht tut, dann werden wir mit der amerikanischen Militärmacht wahrscheinlich, so wird es wohl gemeint haben, wenn er sagt, dann bricht die Hölle los, einschreiten. Und dann ist das nicht vergnügungssteuerpflichtig für euch. Und dann ist es auch nicht mehr Israel, was dann im Feuer steht, sondern dann ist es eben, sind es eben die Vereinigten Staaten. Obwohl Trump eigentlich ein Präsident ist, der davor zurückgeschreckt ist in seiner ersten Amtszeit, überhaupt irgendwelche Konflikte kriegerischer Art anzufangen. Er war der erste Präsident seit langem, der keinen Krieg angefangen hat. Aber was man natürlich auch da sehen muss, ist, die Hamas hat seit mehreren Jahrzehnten dieses Gebiet regiert und sie hat nichts draus gemacht. Sie hat im Grunde genommen, das Einzige, was sie gemacht hat, war Aufrüsten, Korruption. Ihre Oberen leben in Dubai in Luxushotels und Luxussuiten mit Luxusautos und Luxusweibern. Ja. Und die Bevölkerung wird ausgebeutet im Namen des Krieges gegen Israel. Und wenn man sich mal anschaut, dass Gaza mit Abstand die höchsten Entwicklungshilfezuwendungen bekommen hat von allen Ländern weltweit pro Kopf der Bevölkerung, dann müsste dort eigentlich, wenn man eine Marktwirtschaft hätte und die Leute einfach fleißig an ihrem Leben arbeiten, dann müsste dort nach meiner Meinung schon längst Singapur am Mittelmeer stehen. Ja, steht's aber nicht. Und das ist nicht das Ergebnis der israelischen Politik, sondern es ist das Ergebnis der palästinensischen Politik. Und mein Rat an die Palästinenser kann eigentlich an der Stelle kann ich nur sagen, Leute, wählt euch Regierungen, die, wenn sie mal die Chance haben, ihr eigenes Gebiet zu regieren, und die hattet ihr, auch was draus machen. Andere haben das auch getan. Ja, ich meine, hat in Singapur vor 60 Jahren, als die in die Unabhängigkeit entlassen worden sind, jemand nach Auslandshilfe gerufen? Keiner hat das gemacht. Die haben einfach die in die Hände gespuckt und haben angefangen aufzubauen. Und heute ist es eines der reichsten Länder der Erde. Damals war es ein Slum, eine Wüste, ein trockenes, da hat noch nicht mal eigenes Wasser gehabt. Ja, also ich glaube, es wird mal allmählich höchste Zeit. Und das sehen übrigens die meisten arabischen Staaten auch so. Also Saudi-Arabien mit Sicherheit in der Führungsspitze, Ägypten auch, Emirate auch, dass die Palästinenser dort, wo sie sich selbst verwalten dürfen, endlich mal was draus machen, statt immer nur zu jammern.
Wie stehen Sie zu dem Thema Zwei-Staaten-Lösung?
Ich war mal ein sehr starker Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das richtig ist. Und zwar, weil die Autonomiegebiete, ja, letzten Endes ja quasi das Experiment der Vorbereitung einer Zwei-Staaten-Lösung sind. Und bisher hat sich das als keine besonders gute, tragfähige Idee erwiesen. Ich sag's mal so vorsichtig.
Wie können Sie sich vorstellen, dass es weitergeht? Oder was wäre die konkrete Lösung? Weil es ist extrem zerfahren. Es könnte ausufern, es könnte noch viel größere Folgen haben. Wie würden Sie vorangehen?
Also, ich denke, man müsste zumindest mal in einem Gebiet eine vernünftige Autonomie nochmal versuchen, auch mit der Möglichkeit freien Handels und so weiter. Man müsste es aber demilitarisieren und man müsste es durch internationale Truppen demilitarisiert überwachen. Ja, entweder die Amerikaner oder die Russen oder sonst wer, die das auch können und durchsetzen können, ja, und dass sich die Menschen in diesen Autonomiegebieten dann wirklich ganz und gar um ihren wirtschaftlichen Aufbau kümmern können, dann sollte man dort eine, ich sag's mal ganz hart, libertäre Wirtschaftsordnung einführen. Die würde schnell zu Wohlstand führen. Und was schnell zu Wohlstand führt, führt dazu, dass die Menschen keinen Krieg mehr wollen. Und dann kann man von dort aus die Dinge weiterentwickeln. Und dann ist vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft wieder eine Zwei-Staaten-Lösung denkbar. Im Augenblick sehe ich keine Chance dafür, weil durch das, was vorgefallen ist, der Hass, der wechselseitige Hass zu groß ist.
Naja. Hoffen wir trotzdem, dass vielleicht einfach menschliche Vernunft und Ratio doch nochmal zurückkommt und dass einfach beide Seiten einfach in Ruhe was gemeinsam oder zumindest einzeln mal unabhängig voneinander aufbauen können. Lieber Herr Dr. Karl, vielen Dank für das spannende Interview. Gerne auch an alle Zuschauer fleißig kommentieren hier unten. YouTube-Kanal auch gerne abonnieren mit dem Glockenzeichen, um auch immer informiert zu sein, wie wir da wieder neue spannende Gesprächspartner haben und natürlich auch wieder Dr. Markus Karl zu aktuellen Updates, was in dieser Welt passiert. Und eins ist, glaube ich, auf jeden Fall sicher, es wird auch in 2025 nicht langweilig sein. Ja, wir freuen uns auf Sie wieder zurück, lieber Dr. Karl. Genau, Ihnen alles Gute, alles Liebe.
Und wir sehen uns ja in einigen Wochen wieder. Ich freue mich schon drauf. Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Hat mich gefreut, wieder hier vor Ihren Zuschauern und Fans auftreten zu dürfen. Meine herzlichen Grüße und ich wünsche uns allen ein spannendes und hoffentlich produktives und in die richtige Richtung gehendes 2025. Ja.
Genau, tolles Schlusswort. Vielen Dank.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.